Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Eva Bahner im Studio und im Programm die Deutsche Post, die erstmals nach ihrer Privatisierung zurückrudert und die Preise wieder senkt für Pakete und Päckchen. Die waren ja seit Januar teurer geworden. Was dahinter steckt, berichten wir gleich. Außerdem im Programm, was der Klimawandel mit der Verschuldung zu tun hat in der Eurozone und warum der neue EU-Kommissar das Klimaengagement der Euro-Mitgliedstaaten in Zukunft belohnen will. Zunächst schauen wir aber nach München auf die Hauptversammlung von Siemens, wo es heute auch viel um Klimaengagement ging. Schon gestern hatten Greenpeace-Aktivisten das Dach der Siemens-Zentrale besetzt. Heute gab es Demonstrationen vor und Wutreden in der Olympiahalle wegen des Baus einer Signalanlage für ein Adani-Bergwerk in Australien ist Siemens ja schon seit Wochen Zielscheibe von Klimaaktivisten. Was Siemens-Chef Joe Kaeser, für den es heute voraussichtlich seine letzte Hauptversammlung sein wird in dieser Funktion, nicht wirklich nachvollziehen kann. Michael Watzke war für uns vor Ort.
Eine Menschenkette aus bis zu 2000 Demonstranten fordert Siemens heute vor der Münchner Olympiahalle auf, stoppt die Adani-Kohlemine in Australien. Viele Klimaaktivisten sind wütend auf Siemens und dessen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser.
Hey Siemens, das mag ein kleiner Vertrag sein mit dieser Kohlemine in Australien, aber es ist ein Katastrophenvertrag.
Es hilft nicht, dass wir gepredigt kriegen, ihr Bürger müsst nachhaltig sein, fliegt weniger, isst weniger Fleisch, pflanzt Bäume, alles wunderbar, aber das wird es nicht retten.
Siemens behauptet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das funktioniert wenig, wenn man eine Kohlemine unterstützt, die bis 2080 noch Kohle fördert.
Mehrere Klimademonstranten von Greenpeace geraten mit der Polizei aneinander, denn sie legen sich so vor die Halleneingänge, dass die Siemens-Aktionäre über sie drübersteigen müssen. Viele Anteilseigner reagieren verärgert. Sie unterstützen Joe Kaesers harten Kurs in der Umweltdebatte.
Selbstverständlich. Wir leben in einer Rechtsgesellschaft und da muss das Recht auch für alle gelten. Ja? Und wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, dann muss ich mich daran halten. Ja?
Vertragstreue ist Kaesers entscheidendes Argument dafür, nicht auf die Forderungen der Klimademonstranten einzugehen. Immer wieder betont der Siemens-Chef in der Hauptversammlung, es sei ein Fehler gewesen, den Vertrag mit Adani zu unterschreiben, aber man könne nun nicht mehr davon zurücktreten. Kaeser äußert sogar Verständnis für die Demonstranten.
Und das ist gut. Und es ist wichtig, dass sich unsere Kinder ihrer Zukunft annehmen. Aber Proteste allein bringen noch keine Lösungen.
Da erhält Kaeser Applaus von den meisten Aktionären in der Halle. Später melden sich viele Kritiker zu Wort. Varsha Jaiman vom australischen Fridays for Future sagt, es sei eine Schande, dass Siemens den Vertrag mit Adani unterzeichnet habe, während Australien brenne. Helena Marschall von Fridays for Future Deutschland wirft Siemens eine unehrliche Inszenierung als Klimakonzern vor und warnt Kaeser, sie verlieren ihre Kunden, zumindest die zukünftigen. Kaeser antwortet Marschall mit den Worten, wir sind uns einig über die Diagnose, aber die Therapie haben bisher nur wir begonnen. Der Siemens-Chef wirkt in der Klimadebatte bisweilen auch frustriert. Zitat, bei solchen Themen kann man nicht gewinnen, weil der Anspruch, den viele auf der anderen Seite haben, ein legitimer ist. Gleichzeitig wirft Kaeser seinen Kritikern vor, ein Geschäftsmodell Aktivismus zu betreiben. In der Pressekonferenz vor der Hauptversammlung hatte Kaeser Siemens als besonders umweltfreundlichen Industriekonzern gelobt.
Insoweit mutet es sich schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnikprojekt in Australien zur Zielscheibe doch zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind.
Manche Investoren halten Kaeser aber vor, den Streit um das Adani-Projekt durch widersprüchliche Botschaften selbst befeuert zu haben. So nannte Vera Diehl von Union Investment die Kommunikation rund um Adani ein Desaster. Das Ende der heutigen Hauptversammlung ist noch nicht abzusehen. Aufsichtsratschef Jim Hagemann-Snabe ermahnte die Aktionäre mehrmals, die Fragerunde nicht als politische Bühne zu nutzen. Wir können die Nachhaltigkeit der Welt nicht in der Hauptversammlung lösen, so Snabe. Mehrmals musste er Redner am Ende ihrer Redezeit abwürgen, denn insgesamt hatten rekordverdächtige 63 Aktionäre um Wort gebeten.
Von der Siemens-Hauptversammlung meldete sich Michael Watzke. Ein Blick nach Brüssel zeigt, es gibt Hoffnung für Klimaaktivisten, denn bei der Energiewende, da tut sich was in Europa. Im vergangenen Jahr ist der CO2-Ausstoß aus EU-Kraftwerken deutlich gesunken. Stein- und Braunkohlekraftwerke hätten fast ein Viertel weniger Strom produziert, zeigte eine Analyse der Agora Denkfabrik. Der Emissionshandel, der die konventionelle Stromerzeugung kostspielig machen soll, funktioniert also. Paul Vorreiter hat die Details.
Beim Abbau der Treibhausgasemissionen von Kraftwerken macht die EU Fortschritte. Dabei sticht eine Zahl der Analyse besonders ins Auge. Noch nie sind die Treibhausgasemissionen von Kraftwerken in der Europäischen Union so stark gesunken wie im vergangenen Jahr. Sie gingen um 120 Millionen Tonnen CO2 zurück. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 12%. Und das hat mehrere Gründe. Die Kohleverstromung ist laut Studie in allen EU-Ländern zurückgegangen. Der wegfallende Kohlestrom wurde je zur Hälfte durch Gas oder Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt. Deren Anteil kletterte auf einen Rekordwert von knapp 35%. Aber nicht nur das sorgte für einen starken Rückgang der Emissionen. Auch der Anstieg des CO2-Preises im europäischen Emissionszertifikatehandel.
Dort sind seit der letzten Reform, die abgeschlossen wurde Ende 2017, die Preise signifikant gestiegen. Von vormals so um die 5 Euro pro Tonne auf jetzt in 2019 relativ durchgehend um die 25 Euro pro Tonne. Und dieser Preisaufschlag, der führt dazu, dass die CO2-intensivere Erzeugungsform, nämlich die Kohleverstromung, gegenüber der CO2 weniger intensiven Erzeugungsform Gas in einen Nachteil kommt.
Sagt Matthias Buck, Energiepolitik-Experte bei Agora Energiewende. Kurzum, es rechnet sich zunehmend weniger, Kohle zu verstromen. Insgesamt sank die Menge an Kohleenergie um etwa ein Viertel. Deutschland hat einen wichtigen Anteil am Rückgang der Stromerzeugung durch Steinkohlekraftwerke. Bei der Braunkohle sind fast 2/3 des Rückgangs alleine auf Deutschland zurückzuführen und Polen.
In Ländern, die über lange Jahre nicht mitgemacht haben bei der Stromwende, wir sehen Bewegungen in Polen, wir sehen einen drastischen Kurswechsel in Griechenland. Das lässt sich an den Erzeugungszahlen jetzt in erneuerbaren Strom noch nicht so ablesen, aber die tatsächlich stattfindenden Zubau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen in Polen und in Griechenland sind beeindruckend.
In der Analyse findet sich noch ein weiterer Rekord. Windkraft- und Solaranlagen produzierten vergangenes Jahr gemeinsam mehr Strom als Kohlekraftwerke. Das gab es noch nie. Das hat auch damit zu tun, dass das vergangene Jahr sehr windreich war. Insgesamt stieg in allen EU-Mitgliedstaaten der Anteil von Sonnen- und Windenergie am Strommix. Eine Ausnahme: Tschechien. Das Land ist vor allem für sein Interesse an der Atomkraft bekannt. Matthias Buck stellt allerdings klar, dass die Kernenergie keinen Einfluss auf den Rückgang der Treibhausgasemissionen hatte.
Die Atomkraft ist in den letzten Jahren stabil. Wir haben immer mal wieder kleine Ausfälle, nicht geplante Abschaltungen in Frankreich, in Belgien, insbesondere in Belgien. Aber zugebaut, Nuklearkapazitäten wird nicht. Und insofern ist dann der Beitrag der Atomkraft zur Reduktion von Treibhausgasen in den letzten Jahren kein zusätzlicher Beitrag.
Der Tenor der Analyse lautet also, bei der Energiewende tut sich einiges in der EU und doch gibt es Verbesserungsbedarf. Mit Spannung wird erwartet, wie sich das große Maßnahmenpaket zum Klimaschutz, der europäische grüne Deal, auswirken wird, mit dem Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Ein Etappenziel dabei ist es, die Klimaschutzziele bis 2030 nochmal zu erhöhen. Bislang hat sich die EU dazu verpflichtet, ihre Treibhausgase bis dahin um 40% zu verringern, verglichen mit dem Stand von 1990. Kommissionspräsidentin von der Leyen will dieses Ziel noch mal schärfen. Im dritten Quartal des Jahres will die Brüsseler Behörde die genauen Pläne dazu vorstellen.
Paul Vorreiter berichtete. Strengere Klimaziele sind natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Aktuelles Beispiel: die Milliardenentschädigungen, die Kraftwerksbetreiber hierzulande beim Kohleausstieg bekommen. Für fast alle EU-Staaten und auch für die Eurozonen-Mitglieder bedeutet Klimaschutz ein finanzieller Kraftakt, der zuweilen auch die nationalen Haushalte sprengt. Darauf will der neue Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni nun Rücksicht nehmen und sich möglicherweise auch großzügiger zeigen bei grünen Investitionen. Denn wieder einmal steht eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts an, für die heute in Brüssel der Startschuss fiel. Peter Kapern berichtet.
Als der Euro eingeführt wurde, waren die Dinge noch einfach. 3% jährliche Neuverschuldung und 60% Gesamtverschuldung. Das waren die Regeln, die der gemeinsamen Währung Stabilität verschaffen sollten. Wobei sie häufig genug und zuallererst von Deutschland missachtet wurden. Dann kam die Finanzkrise, die den Euro ins Wanken brachte. Damals, so Valdis Dombrovskis, habe die Eurozone so manche Lektion auf die harte Tour gelernt.
We learned some lessons the hard way and adjusted our rules accordingly.
Und dann habe man eben die Regeln entsprechend angepasst, so der Vizepräsident der EU-Kommission weiter. In der Tat, 2011 kam das sogenannte Sixpack zu den Stabilitätsregeln hinzu, 2012 der Fiskalpakt, 2013 das Two-Pack. Die Flut der neuen Vorschriften zeigte durchaus Wirkung. Heute, darauf weist die Kommission hin, läuft gegen kein einziges Euroland mehr ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits. Die Gesamtverschuldung der gesamten Eurozone hat drastisch abgenommen, liegt weit unter den Schuldenquoten der USA und Japans. Insgesamt sei die Wirtschaft im Euroland damit deutlich besser für die nächste Krise gewappnet, so Valdis Dombrovskis, der dann aber hinzufügte:
But we also need to be honest and reflect on the negatives.
Die EU müsse auch so ehrlich sein und die negativen Seiten benennen. Und dann zählte er sie auf. In einigen Mitgliedstaaten sei die Gesamtverschuldung noch deutlich zu hoch, so wie in anderen Staaten der Haushaltsüberschuss. Und EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni fügte noch einige Defizite hinzu.
For sure.
Unsere Regeln wirken zum Beispiel nicht antizyklisch. Und es ist uns nicht gelungen, die öffentlichen Investitionen zu steigern. De facto sind sie sogar rückläufig. Außerdem seien die Stabilitätsregeln viel zu kompliziert. Das Handbuch zu deren Einhaltung ist mehr als 100 Seiten dick. Auch eine wissenschaftliche Beratergruppe hatte vorgeschlagen, das Regelwerk zu entschlacken. Und genau dazu gaben die Kommissare heute den Startschuss. Am Anfang steht eine mehrmonatige öffentliche Konsultation. Abgeordnete des Europaparlaments und der nationalen Parlamente sollen mitreden, die Regierungen der Mitgliedstaaten, die Zentralbanken, Wissenschaftler und alle Organisationen, die sich an einer Online-Anhörung beteiligen wollen. Erst danach, in einigen Monaten, so die beiden Kommissare, werden sie ihre Reformvorschläge vorlegen. Schon heute ließen sie aber durchblicken, dass sie dabei insbesondere die Steigerung der öffentlichen Investitionen in den Blick nehmen werden. Gentiloni wollte nicht bestätigen, dass er sogenannte grüne Investitionen von den Stabilitätsregeln ausnehmen will, aber
for sure we need public investments for the green transition in all member states.
Mit Sicherheit brauche man öffentliche Investitionen für den Übergang zur Klimaneutralität in allen Mitgliedstaaten, so Gentiloni. Der Auftritt der beiden Kommissare löste das erwartbare Echo aus. SPD und Grüne forderten eine Lockerung der Fiskalregeln, die EVP signalisierte eine Ablehnung erhöhter Flexibilität im Stabilitätspakt. Ein Vorgeschmack auf die Diskussion, die spätestens dann so richtig Fahrt aufnimmt, wenn die Kommission konkrete Reformvorschläge unterbreitet.
Peter Kapern über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der angepasst werden soll, auch an die neuen Anforderungen an die Mitgliedstaaten im Zuge des Grünen Deals für Europa, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja zum Amtsantritt versprochen hat. Wichtige Bausteine ihres Maßnahmenpakets im Kampf gegen den Klimawandel sind auch eine nachhaltige Landwirtschaft und der Artenschutz. Die entsprechenden Instrumente, die stehen der EU schon über 10 Jahren zur Verfügung. So lange stehen giftige Pflanzenschutzmittel bereits auf dem Prüfstand. Doch gerade da, kritisiert der Europäische Rechnungshof heute, habe die EU große Defizite. Michael Schneider dazu.
Zu wenig, zu langsam, zu unkoordiniert. So könnte man das Urteil des Europäischen Rechnungshofs zusammenfassen. Wenn es um nachhaltigere Landwirtschaft und weniger giftige Pflanzenschutzmittel gehe, fehle der EU vor allem eins: ein gemeinsames Ziel. Eine europaweite Richtlinie zur Pestizidbekämpfung gibt es zwar seit 2009, aber schon damals hatte sie einen schweren Konstruktionsfehler, so Samo Jereb vom EU-Rechnungshof.
If you define a policy and you say something needs to be done and you don't define a target,
wenn man eine Richtlinie verabschiedet und sagt, etwas muss passieren, aber kein klares Ziel definiert, dann weiß man nie, ob man dieses Ziel auch erreicht. Also müssten wir zuerst ein Ziel bestimmen, dann könnten wir sehen, ob wir mit unseren Maßnahmen diesem Ziel näher kommen. Die Mitgliedstaaten seien zwar verpflichtet, nationale Gesetze und Prüfmechanismen für ihre Landwirtschaft zu erarbeiten, doch das sei nur sehr zögerlich geschehen und mit unterschiedlichen Vorgaben. Bis heute haben nur 18 der 27 Länder einen nationalen Aktionsplan zur Prüfung vorgelegt. Andere lassen sich offenbar Zeit. Auch Deutschland.
So they're delayed.
Sie sind im Verzug, mal wieder. Und das nicht zum ersten Mal.
The first time.
Als positive Beispiele führt Chefprüfer Jereb Dänemark und Frankreich an. Nur in diesen beiden Ländern sei überhaupt eine gewisse Zielsetzung zu erkennen. Andere EU-Länder hätten zumindest teilweise Fortschritte gemacht. So setze Litauen auf den Feldern Digitaltechnologie ein, um Landwirte beim verantwortungsvollen Umgang mit Pestiziden zu unterstützen. Und in den Niederlanden gäbe es ein Kontrollsystem samt Strafen, wenn Pflanzenschutzmittel unnötig eingesetzt werden. In der Praxis würden die allerdings nicht erhoben. Das Hauptproblem für die Landwirte? Sie seien verunsichert und sie wüssten nicht, woran sie sind, so Jereb.
So if you are a farmer and you are obliged to use the integrated pest management.
Wenn Sie ein Landwirt sind, dann sind Sie verpflichtet, integrierten Pflanzenschutz anzuwenden. Aber Sie wissen gar nicht, was genau Sie zu tun haben. Sie wissen nie genau, ob Sie nun auf der sicheren Seite sind oder ob Ihnen womöglich Strafen drohen. Und umgekehrt, wenn die Mitgliedstaaten prüfen wollen, ob ihre Landwirte wirklich integrierten Pflanzenschutz anwenden, dann gibt es gar keine klaren Kriterien, um das Verhalten der Landwirte zu überprüfen. Die Empfehlung des EU-Rechnungshofes an die EU-Kommission? Mehr Tempo, ehrgeizigere Ziele. Landwirte bräuchten Alternativen zu Umweltgiften, denn bislang machten weniger riskante Mittel gerade einmal 3% des Marktanteils aus. Für die Prüfer ist das unzureichend. Außerdem wünschen sie sich mehr Zugriff auf Daten. Derzeit wisse die Kommission nur, wie viel Pflanzenschutzmittel verkauft würde, aber nichts über den Einsatz auf dem Feld. Und auch den Landwirten müsse die Kommission Druck machen, um voranzukommen. Geht es nach dem EU-Rechnungshof, dann könnten künftig auch EU-Subventionen an nachhaltige Landwirtschaft gekoppelt werden.
Aus Brüssel berichtete Michael Schneider. Bei der Post muss man meist nicht nur lange warten, um ein Päckchen oder Paket aufzugeben. Man muss seit Januar dafür auch noch tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt sind die Preise für Privatkunden um rund 3% gestiegen. Heute nun die überraschende Kehrtwende. Ab 1. Mai sollen die Preise für Pakete und Päckchen wieder fallen. Wer dieses Hin und Her verstehen will, muss wissen, dass die Bundesnetzagentur dem Bonner Konzern bei der Preisgestaltung auf die Finger schaut. Und da gab es Probleme. Zu den Hintergründen Dietmar Dörner.
Die Bundesnetzagentur in Bonn ist der Ansicht, dass die seit Januar geltenden neuen Paketpreise überhöht sind. Deswegen hatte sie vor wenigen Tagen ein Verfahren gegen die Deutsche Post DHL Group eingeleitet. Ehe dieses Verfahren nun aber Fahrt aufnehmen kann, reagiert die Deutsche Post. Sie macht die Preiserhöhung zum 1. Mai dieses Jahres rückgängig, sagt Dirk Klaassen von der Deutschen Post.
Es war am Ende eine Abwägung der Chancen, ein solches Verfahren zu gewinnen. Die Bundesnetzagentur ist hier völlig anderer Auffassung als wir, was die Auswirkungen der Preiserhöhung angeht und auch die Preishöhe. Und insofern haben wir entschieden, dann, dass ein langwieriges Verfahren, was sich zum Teil über Jahre dann hinschleppen würde, bis wir mal eine gerichtsfeste Entscheidung hätten, am Ende nichts bringen wird. Und dann haben wir uns jetzt entschlossen, zum 1. Mai diese Preiserhöhung zurückzunehmen.
Zu Beginn dieses Jahres hatte die Deutsche Post die Päckchen- und Paketpreise für Privatkunden um 3% erhöht. Das sei ein notwendiger Schritt gewesen, so die Post, und genau überlegt.
Letztes Jahr hatten wir allein in Deutschland eine große Debatte darüber, dass eben Paketboten beispielsweise ja auch besser bezahlt werden müssen. Wo soll das Geld denn herkommen? Nur durch Produktivitätseinsparungen lässt sich das nicht erwirtschaften. Das heißt, gegebenenfalls und hin und wieder sind auch Preiserhöhungen notwendig. Und sie haben ganz normale Transportkostensteigerungen, die letztendlich auch dann mal den Privatkunden betreffen.
Die Bundesnetzagentur sieht das anders. Ihrer Analyse nach würde die 3%ige Erhöhung der Paket- und Päckchenpreise zu deutlich höheren Einnahmen führen als von der Post angegeben. Deswegen hatte sie ein Verfahren eingeleitet, das sie nun wieder einstellt, wie sie heute auf Nachfrage bestätigte. Durch die Rücknahme der Erhöhung zum 1. Mai entgeht der Deutschen Post viel Geld, mit dem bereits innerhalb des Unternehmens gerechnet worden ist. Arbeitsplätze sollen dadurch trotzdem nicht betroffen sein, sagt Dirk Klaassen von der Deutschen Post.
Wir haben ohnehin bei uns ja einen Beschäftigungspakt, der betriebsbedingte Kündigungen über Jahre ausschließt. Darauf können sich die Mitarbeiter im Tarifbereich auch verlassen. Und insofern sind die Auswirkungen jetzt nicht so groß, dass durch die Rücknahme einer Preiserhöhung hier das Unternehmen oder auch Arbeitsplätze gefährdet werden.
Nun wird die Preiserhöhung also zurückgenommen, allerdings erst im Mai, so die Post. Grund: die IT-Systeme in den 24.000 Annahmestellen müssen erst wieder umgestellt werden, so das Unternehmen. Allerdings, ewig werden die ab Mai geltenden niedrigeren Preise auch nicht gelten. Schon jetzt kündigte Dirk Klaassen an, dass die Deutsche Post DHL Group eines Tages das Paketporto erhöhen muss.
Ja, man kann Preiserhöhungen ja nie ausschließen. Das kann man über die Jahre zurückverfolgen. Da können Sie ja jede Branche und jeden Bereich nehmen, wie Sie möchten. Das ist völlig klar, dass wir durch reine Produktivitätssteigerungen solche Transportkosten oder Personalkostenerhöhungen nicht auffangen werden können.
Bis dahin aber ist noch etwas Zeit. Ab 1. Mai gehen die Preise für Privatkundenpakete und Päckchen erst einmal wieder um 3% zurück.
Über den Rückwärtssalto der Deutschen Post Dietmar Dörner. Die Hamburger Privatbank MM Warburg stellt sich im Streit um Steuertricksereien bei Aktiengeschäften sogenannte Cum-Ex-Deals, auf millionenschwere Belastungen ein, die sie allerdings, so teilte die Bank gestern mit, mithilfe ihrer Eigentümer stemmen könne. Seit September läuft am Landgericht Bonn der erste große Strafprozess um Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland, bei dem zwei Händler vor Gericht stehen. Es geht um Steuerausfälle in Höhe von 440 Millionen Euro, das zeigte der heutige Prozesstag, nun wohl immer wahrscheinlicher auch die beteiligten Banken aufkommen müssen. Das berichtet Jochen Hilgers aus Bonn.
Lange Gesichter bei den Anwälten der Angeklagten und den Rechtsvertretern von Banken und Finanzdienstleistern im Cum-Ex-Verfahren. Das, womit sie schon seit geraumer Zeit rechnen mussten, ist eingetreten. Der vorsitzende Richter zeigt sich nach heutigem Verfahrensstand willens, die gesamte Schadenssumme von rund 440 Millionen Euro bei den Angeklagten und den Banken und Finanzdienstleistern einzuziehen. Dazu Tobias Gülich, Sprecher des Bonner Landgerichts.
Die Kammer hat heute klargestellt, dass es in den Fällen, die hier angeklagt sind und in denen die Einziehungsbeteiligten drin sind, zurzeit eine Einziehung weiterhin im Raum steht. Es auch durch Verjährung oder durch sonstige Ausschlusskriterien der Gesetze ist zurzeit nicht sichtbar, dass es hier einen Ausschluss der Einziehung geben könnte.
Verjährung trete frühestens Ende 2023 oder sogar Ende 2026 ein. Das hängt damit zusammen, dass die Steuerbescheide für die frühen Jahre teilweise erst 2013 und 2016 ergangen seien. Beobachter rechnen jetzt damit, dass es unter den Banken Streit über die Höhe des jeweils zu zahlenden Regresses geben wird.
Es geht ja um eine sogenannte Gesamtschuldnerschaft. Das heißt, die Kammer hat, wenn es dann tatsächlich zu einer Einziehungsentscheidung kommen sollte, festzustellen, wer in welcher Höhe als Gesamtschuldner für mögliche Einziehungsbeträge haftet. Sie machen eine sogenannte Grundentscheidung und bei wem dann tatsächlich das Ganze eingetrieben wird, das haben dann die Vollstreckungsbehörden zu entscheiden.
Obwohl die Banken und Finanzdienstleister die Erträge der Cum-Ex-Deals zum Teil an ihre Kunden weitergegeben haben sollen, könnten sie in voller Höhe in Regress genommen werden, so Tobias Gülich.
Die Kammer hat heute klargestellt, dass es jedenfalls nach derzeitiger Betrachtung so ist, dass es nicht darauf ankommt, wer zivilrechtlich oder in irgendeiner rechtlichen Weise die Herrschaft oder das Eigentum oder die mögliche Verfügungsgewalt darüber hatte, sondern es nur auf die faktischen Verhältnisse kam. Wem ist es tatsächlich einmal zugeflossen, die inkriminierten Gelder, und wem nicht? Und darauf wird auch bei der Einziehungsentscheidung abgestellt werden.
Auch auf die beiden Angeklagten, zwei ehemalige Londoner Broker, kommen nach heutigem Stand hohe Schadensersatzforderungen zu. Sie haften Stand heute für zu Unrecht erhaltene Steuervorteile, stellte der Richter unmissverständlich klar. Bei den Cum-Ex-Deals sollen Broker, Banken und Finanzdienstleister Steuererstattungen bei Aktiengeschäften im großen Stil erschlichen haben.
Soweit Jochen Hilgers. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goitgar. Ja, bei Siemens in der Münchner Olympiahalle, da geht es ja nicht nur um den Klimaschutz, sondern es geht natürlich auch um den Allgemeinzustand des Konzerns, dem ja auch ein gewaltiger Umbau bevorsteht. Wie haben denn die Anleger heute das alles aufgenommen, was da gesagt wurde?
Siemens Aktien heute 0,8% im Plus. Die Anleger sind offenbar ganz optimistisch, dass der Konzern auf einem guten Weg ist. Bei Siemens steht ja der größte Konzernumbau vielleicht der Geschichte an. Gasturbinen, Kohlekraftwerke, das soll zusammen mit dem Windunternehmen Siemens Gamesa an die Börse. Hört sich vielleicht ein bisschen nach Abstellbahnhof an. Siemens will das aber zum Zukunftsgeschäft machen. Viele Anleger glauben daran, dass Windkraft, dass die Durchleitung von erneuerbarem Strom, dass das die Zukunft ist.
Ja, und auch Infineon hat genauso wie Siemens heute Zahlen vorgelegt, die zu einem wahren Höhenflug geführt haben.
Ja, das ist sehr kurios, denn der Umsatz bei Infineon gesunken, der Überschuss gesunken, die Marge gesunken. An der Börse heißt es dennoch plus 10%, denn die Zahlen waren besser, als die Anleger erwartet haben. Und da zeigt sich mal wieder, dass an der Börse eben nicht Fakten gehandelt werden, sondern oft auch Erwartungen.
Ja, und das Coronavirus, das spielte heute auch wieder eine Rolle. Die Weltbank hat angekündigt, die weltweite Wachstumsprognose für 2020 senken zu wollen. Ja, und es sind ja auch immer mehr Unternehmen davon betroffen.
Das stimmt. Volkswagen und BMW verlängern die Werksferien in China. Aber es trifft zum Beispiel auch Adidas. Die haben 500 Läden in China und mussten einen guten Teil davon schon schließen, weil die Behörden in China das so wollten. Adidas macht, das muss man wissen, ein Viertel seines Umsatzes inzwischen in China. Also das ist auch eine Hausnummer. Adidas deswegen heute 0,25% im Minus. Und den Flugzeugbauer Airbus, den trifft es auch. Der schließt jetzt sein Werk in China. Da werden die A320-Flieger entmontiert. Das zeigt sich auch am Airbus-Kurs heute. 0,8% im Minus. Schauen wir noch vielleicht an dieser Stelle auf den DAX. Der liegt heute im Plus, denn insgesamt nehmen so die Coronavirus-Ängste etwas ab. Der DAX plus 1,4% aktuell bei 13.475 Punkten.
Was tut sich auf dem Rentenmarkt?
Beim Rentenmarkt sehen wir, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen steigt auf minus 0,38%, die Feinunze Gold bei 1.557 Dollar und der Euro bei 1,1001.
Vielen Dank nach Frankfurt für diese Börseninformationen an Viktor Goitka. Die Auswirkungen des Coronavirus auf das Kulturleben in Hongkong, die sind gleich Thema bei der Kollegin Katrin Hondl, hier gleich nach den Nachrichten in Kultur heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.